Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schräg, auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine unglaublich spannende Gästin, auf die wir uns schon sehr gefreut haben, auch im Vorfeld schon sehr darauf gefreut haben. Aber wie immer bin ich an dieser Stelle erst einmal latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter mit den allseits bekannten Worten. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja gut, danke. Hallo Marc, hallo Caroline. Unser heutiger Gast ist beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht tätig und zwar obliegt ihr die Bereichsleitung Digitalwirtschaft und Rechtsfragen künstlicher Intelligenz. Ich kriege das Wort schon gar nicht raus. Außerdem ist sie noch Pressesprecherin beim BayLDA. Wie sie von einer Anwältin für Insolvenzrecht zur Datenschutzaufsichtsbehörde und damit zum Thema Datenschutz bzw. Digitalrecht gekommen ist, darauf bin ich schon sehr gespannt. Ich muss auch darauf hinweisen, dass sie heute hier bei uns als Privatperson und nicht als offizielle Vertreterin ihrer Behörde spricht. Aber jetzt direkt mal herzlich willkommen, Caroline Loy.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns ein bisschen über dich und deinen Weg zu plaudern. Und ich stelle ja immer am Anfang so die leicht witzig gemeinte Frage: Irgendwann hattest du das Zeugnis der Reife und du wusstest schon, irgendwann will ich mal bei der Bayerischen Landesdatenschutzaufsichtsbehörde landen. Nein, Spaß beiseite. Wie ist es nach deinem Abitur quasi mit dir weitergegangen?
Ja, also ich wusste tatsächlich relativ genau, was ich machen möchte und war da auch sehr zielstrebig. Ich wollte nämlich Geschichte und Buchwissenschaften studieren.
Oh, hat ja nicht so gut geklappt.
Ja, das ist richtig. Aber das war okay. Der Plan. Hab dann allerdings festgestellt, dass ja von der Berufspalette, die ich dann zur Auswahl hätte, zumindest was mein ja damals noch sehr junges Ich sich so gedacht hat, Bibliothekarin wahrscheinlich das Beste gewesen wäre. Und ja, das war jetzt irgendwie nicht so das, was mir erstrebenswert erschien. Und deswegen dachte ich mir, naja, ich mache vielleicht was anderes. Und dann war der Weg ganz klar, dann habe ich International Business studiert. Und ja, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht und es lief an sich auch ganz gut. Dann gab es allerdings so privat ein paar Veränderungen und ja, dann musste ich wechseln, weil das war nämlich an einer privaten Universität. Und ja, dann wollte ich natürlich BWL studieren und habe leider die Anmeldefrist verpasst. Und der einzige Studiengang, der noch offen war, war Jura. Und wenn man BAföG braucht, nimmt man, was man kriegen kann. Und ja, so bin ich dann erstmal bei Jura gelandet.
Das ist aber dann auch so ein bisschen ein Treppenwitz, wenn man als Jurist eine Frist verpasst, um dann später damit Jurist zu werden, oder?
Deswegen bin ich jetzt bei der Behörde, denn jetzt setze ich die Fristen, ja?
Ah, okay. Sehr gut, sehr gut. Dann sind wir auch schon durch mit der Frage, warum du bei der Behörde gelandet bist. Sehr schön, können wir das abkürzen. Nee, aber Spaß beiseite. Aber hast du denn, also es klang jetzt so ein bisschen nach Jura war die Notlösung, aber hattest du denn schon eine gewisse Vorstellung, was du damit machen willst? Oder hast du gesagt, ich mache das jetzt mal 2, 3 Semester und dann mache ich das Richtige?
Also ich dachte tatsächlich, ich mache das jetzt erstmal, weil Jura kann man relativ lange studieren in Bayern, ohne dass man eine Prüfung ablegen muss. Dann dachte ich mir, naja, das mache ich jetzt erstmal eine Zeit lang und dann gucke ich, ob ich nicht doch lieber BWL mache, denn da habe ich mich irgendwie mehr gesehen. Und dann lief es aber tatsächlich ganz gut und dann fand ich das auch ganz spannend und dann kam dazu, dass ich mir im dritten Semester zusammen mit meinem Mann gedacht habe, Mensch, so als Student, da hat man ja eigentlich nicht so viel zu tun, wir könnten jetzt ja ein Kind bekommen. Und dann habe ich meinen ersten Sohn bekommen und dann war man irgendwie so ein bisschen gefangen in diesem, naja, jetzt habe ich schon angefangen, jetzt muss ich mal weitermachen und dann habe ich tatsächlich kurz darauf oder beziehungsweise ja 2,5 Jahre später dann Kind Nummer 2 bekommen. Ja, und dann war es eigentlich zu spät, was anderes zu machen. Und dann habe ich mein erstes Staatsexamen geschrieben. Das lief dann auch erstaunlich gut. Naja, und wenn man das erste hat, dann will man das zweite natürlich auch. Da habe ich dann die Pause im Referendariat für Kind Nummer 3 eingelegt und dann mein zweites Examen gemacht.
Okay, jetzt aber nochmal einen Punkt zurück. Das mit den Kindern finde ich ja wunderbar. Aber du hast irgendwann gesagt, naja, so nach dem zweiten Semester oder dem dritten Semester, es lief eigentlich ganz gut. Das bedeutet aber auch, weil du hättest ja auch nach einem Semester Jura schon an den Nagel hängen können, hättest jetzt dann doch noch auf BWL umsatteln können, weil da hätte es auch noch eine zweite Frist gegeben. Aber was hat dir denn dann Spaß gemacht, als jemand, der Geschichte studieren wollte, auf einmal dann nach 2 Semestern feststellt, Jura, das ist gut?
Ja, ich glaube tatsächlich auch wieder der Hang zu Büchern. Also man hat ja sehr, sehr viele Bücher im Jurastudium und ich lese sehr gerne und ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich kann es tatsächlich gar nicht mehr so genau sagen. Also es war jetzt auch kein bestimmtes Rechtsgebiet, aber ja, irgendwie hat es mir gefallen. Also das ist, und auch die Flexibilität im Studium. Also ich hatte dann auch mittlerweile sehr viele Bekannte, die BWL studiert haben, und das erschien mir dann doch nicht mehr ganz so erstrebenswert, zumal man dort auch Anwesenheitspflicht hatte und ich eher jemand war, der gerne zu Hause gelernt hat oder in der Bibliothek und nicht so gerne mit Vorlesungen war.
Okay, ja, Vorlesung, als junger Mensch glaubt man ja immer, der Name Vorlesung wäre irgendwie so ein bisschen komisch, aber es ist bei einigen Professoren ja wirklich so, dass die sich 90 Minuten dahinstellen und einem etwas vorlesen. Und man denkt sich, lesen kann ich auch ohne dich.
Aber man schläft herrlich, wenn das eine angenehme Vorlesestimme ist, dann...
Ja. Okay, jetzt hat dir das dann in der Tat Spaß gemacht und Spaß im Sinne von auch, du hast demzufolge auch nicht die schlechtesten Noten gehabt beim ersten Staatsexamen und bist dann ins zweite Staatsexamen gegangen und jetzt hat man das zweite Staatsexamen, okay, jetzt hat man schon das ein oder andere Kind, aber eigentlich steht einem ja dann doch auch so ein bisschen die Welt offen, also man hat ja dann auch viele Möglichkeiten nach dem zweiten Staatsexamen, hätte es ja dann auch und den Staatsdienst damals schon gehen können. Aber wo hat es dich denn dann erstmal hingetrieben?
Ja, das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen, es ist nicht ganz freiwillig auch wieder gewesen an der Stelle, denn es lief ganz gut, aber im zweiten Staatsexamen muss man fairerweise sagen, da lief es so gar nicht gut. Okay. Und für mich war eigentlich immer klar, ich möchte in die Verwaltung gehen, weil ich es immer schon spannend fand, dass man da wechseln kann, also dass man verschiedene Stellen machen kann. Und ich war tatsächlich jemand aus der Kategorie, oh, ich möchte lieber wenig mit Jura machen hinterher und habe mich eher so im Personalbereich gesehen und dachte mir, ach, so ein Landratsamt oder sowas, das könnte ich mir gut vorstellen, dass mir das Spaß macht und wollte immer zur Verwaltung. Und dann kam es, wie es kommen musste. Wenn man vielleicht andere Prioritäten setzt und das Referendariat nicht an die erste Stelle nimmt, das Examen hat leider nicht die Note gebracht für den Staatsdienst. Und deswegen musste ich in Anführungszeichen erstmal nur Anwalt werden. Ja, und das hat mir tatsächlich auch nicht so gut gefallen, weil ich erstmal angefangen habe, in der Kanzlei Bauvertragsrecht zu machen. Und dann habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, ich werde mein zweites Examen nochmal schreiben. Und habe mich dann eben nochmal aufs zweite Examen vorbereitet. Und als das dann fertig war, habe ich dann eine Anwaltstätigkeit in der Kanzlei für Insolvenzrecht angefangen. Und das war auch wirklich wunderbar dort. Also da habe ich auch gelernt, dass Anwaltsein sehr wohl Spaß machen kann. Also ich hatte eine ganz, ganz tolle Kanzlei und mit den besten Kolleginnen und Kollegen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Aber dann hatte ich doch die Note für den Staatsdienst und konnte mich dann nach 2 Jahren dann endlich beim Staat bewerben, so wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte.
Okay, also ich bin ja kein Jurist, bin ja der einzige Nicht-Jurist hier in der Runde, aber ich habe von allen Juristen, die ich bis jetzt gehört habe, das Gleiche gehört, dass das Schreiben von Staatsexamina alles ist, aber nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und jetzt, okay, ich kann es verstehen, man ist mit der Note nicht zufrieden, aber das ist ja dann auch nochmal echt ein Angang zu sagen, ich mache das jetzt nochmal. Ich beiß jetzt nochmal in dieses Brett, mich A dafür vorzubereiten und B das nochmal zu machen. Und gleichzeitig hat man zu Hause 3 schreiende Schnäbel sitzen.
Ja, aber es war einfach, ich wollte das und ich wollte einfach nicht Anwältin sein, sondern ich wollte tatsächlich zum Staat und habe mir das irgendwie anders vorgestellt, war auch der Meinung, ich müsste es doch irgendwie besser können. Und also ich hatte auch tatsächlich Glück. Also viele, die auch wiederholen, den Verbesserungsversuch machen, weil einmal darf man zur Notenverbesserung wiederholen, die haben tatsächlich nicht das Glück. Also auch eine Freundin von mir, die hat tatsächlich genau die gleiche Note wieder gehabt wie beim ersten Versuch. Und ich habe meine Note fast verdoppelt. Also von daher, für mich hat sich's gelohnt. Was aber auch wieder zeigt, dass das Examen letztlich nicht so aussagekräftig ist, wie man denkt. Denn ich glaube nicht, dass ich in dem einen Jahr eine so viel bessere Juristin geworden bin, sondern ich hatte einfach mehr Glück beim zweiten Mal. Es war durchaus anstrengend.
Es hängt auch ein bisschen mit den Themen jeweils bei den Klausuren zusammen. Es hängt mit den Prüfern in der mündlichen Prüfung zusammen, mit einigen Dingen. Definitiv, ja, das stimmt. Da kann man Glück oder Pech haben, das ist wohl wahr. Okay, aber jetzt hast du gesagt, jetzt warst du in der Kanzlei für Insolvenzrecht. Das hat dir total Spaß gemacht. Abgesehen davon, dass ich das Insolvenzrecht für sehr trocken halte, aber das ist ja nur meine Sichtweise. Aber das ist ja eine Materie, bei der man von den Sachverhalten her eigentlich immer mit etwas Traurigem zu tun hat, nämlich mit einem Unternehmen, dem es gerade nicht so gut geht, in der Regel. Also trotzdem hast du gesagt, das Ganze mit viel Zahlen und so weiter, was die Juristen eigentlich womit sie es ja eigentlich nicht so haben, aber das hat dir so viel Spaß gemacht, dass du, hast du dir dann gedacht, ja, ich könnte mir es doch ein bisschen vorstellen, Anwältin zu bleiben dann in dem Fall? Oder hast du gesagt, das macht zwar Spaß, aber ich will definitiv in den Staatsdienst früher oder später?
Also ich glaube, wenn ich grundsätzlich keine Kinder gehabt hätte zu dem Zeitpunkt, wäre ich in der Kanzlei geblieben. Aber für mich war auch an der Stelle irgendwo klar, wenn ich das mache, dann möchte ich auch gut sein. Und da möchte ich viel erreichen. Und das würde auch bedeuten, dass ich sehr viel mehr arbeite, als ja, dass vielleicht meine Familie gut findet. Und deswegen war für mich der vielleicht etwas trügerische Gedanke, dass man als Beamter das ein bisschen entspannter hat, dann erstmal da. Und das hat mich dann dazu bewogen, das doch zu ändern. Und das mit den Zahlen, also ich muss auch sagen, ich habe mich auch beim Finanzamt beworben, weil ich fand auch Steuerrecht ziemlich gut und das ist auch nicht so beliebt. Ja,
ja, jeder Jeck ist anders, ne? Sagt man hier in Köln. Das muss es ja auch geben. Wir haben ja auch schon mit dem Thomas Schwenke zum Beispiel jemanden hier gehabt, der Finanzbeamter war und dann das Beamtum aufgegeben hat für die Rechtsanwaltschaft, also ein bisschen den anderen Weg gewählt hat quasi. Aber ist denn der Weg in den Staatsdienst direkt zum BayLDA gegangen oder wo bist du gelandet?
Ja, das ist vielleicht an der Stelle auch noch eine ganz witzige Geschichte. Tatsächlich hatte ich mich dann beworben und da hat man gemerkt, also da hat das Beamtentum gleich direkt zugeschlagen, denn ich habe damals noch in Nürnberg gewohnt und habe gesagt, ja, 40 Kilometer von meinem Wohnort wäre für mich in Ordnung, wenn ich reisen müsste. Und das sind die ja natürlich auch sehr fair, gerade wenn man Familie hat, dass man sagt, die setzen einen jetzt nicht irgendwo ins tiefste Niederbayern dann auf einmal oder sowas. Und dann habe ich ewig keine Meldung bekommen und war verwundert. Und dann habe ich irgendwann nachgefragt. Und dann hieß es, ja, ich habe 40 Kilometer geschrieben und Ansbach wäre 41 Kilometer weg. Und in Ansbach hätten sie aber Stellen für mich. Und ob das denn auch noch okay wäre. Aber deswegen hat man mich für andere Stellen nicht in Betracht gezogen. Und dann war dann auch schon so ein bisschen vom Ministerium so dieses, ja, also wir hätten jetzt eine Stelle für Sie, aber ja, also das ist schon anspruchsvoll. Und ja, also das wäre das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht. Und dann dachte ich mir so, ja, Datenschutz kannte ich aus dem Referendariat. Echt? 2018 war ich in meiner Anwaltsstation und da hatte dann damals meine Betreuerin zu mir gemeint, ja, jetzt kommt die DSGVO, ob ich da nicht so einen Flyer entwerfen kann. Also so, ne, was ist jetzt neu? Spoiler, ich habe es nicht geschafft mit dem Flyer, bis heute nicht. Wo ich mir damals dachte, also ich fand das sehr mühsam, ja, da herauszufinden, was sind jetzt die Unterschiede, wenn man von der Materie einfach wirklich keine Ahnung hat. Und dann war das natürlich so der Moment, wo ich mir dachte, okay, Landesamt für Datenschutzaufsicht, ich weiß ja nicht, ja. Aber natürlich habe ich gesagt, ich gehe erstmal hin und hatte dann auch ein Vorstellungsgespräch beim Herrn Will. Der hatte 2 Wochen vorher seinen Dienst angetreten als Präsident des BayLDA und genau, ich habe mir dann so ein bisschen die Tätigkeitsberichte durchgelesen und dachte mir dann aber, Mensch, das sind ja eigentlich doch ganz spannende Themen, ja, also so Vereine und mit Fotografien, wer darf denn wann welche Fotos veröffentlichen, das fand ich ganz spannend. Was ich mir nicht angeschaut habe, war so dieser ganze technische Teil und dieses Internet, ja, weil ich mir dachte, ach naja, ich bin ja Juristin, ne, also ich habe mich mehr so für die alltäglichen Dinge interessiert und dachte mir, ach, das klingt ja eigentlich ganz gut und vielleicht ist es ja doch nicht so langweilig und trocken, wie ich mir das vielleicht denke. Und ja, dann bin ich da total motiviert in das Vorstellungsgespräch gegangen. Dann hat Herr Will mir die Bücher meiner Vorgängerin, Frau Benedikt, erstmal auf den Tisch gelegt. Webtracking nach DSGVO. Und meinte, ja, Frau Loy, also Sie wären für den Bereich Internet zuständig. Und ich dachte mir, was ist Webtracking? Und ja, ich wusste es wirklich nicht. Ja. Ich hatte so eine grobe Vorstellung, was Cookies sind, aber ansonsten war mir das nicht so klar. Und ja, also ich bin dann sehr traurig nach Hause gefahren, weil ich mir dann dachte, nach dem, was er mir so erzählt hat, dachte ich mir, auf gar keinen Fall. Also das mache ich nicht. Also ich habe dann auch meinen Mann auf dem Heimweg angerufen und er dann auch gesagt, also ich traue dir vieles zu, aber das ist nicht deine Welt, ja. Und dann habe ich tatsächlich auch angerufen und gesagt, also ich würde die Stelle nicht nehmen. Und dann hat die Vorzimmerdame von Herrn Will gefragt, darf der Herr Will sie denn doch mal zurückrufen? Ich dachte mir, naja, also ich habe mir das so vorgestellt, also so klassisch Beamtentum, Personen interessieren nicht so richtig, sondern wenn ich es nicht mache, dann kommt halt die nächste Juristin und die kriegt dann halt die Stelle und ich werde jetzt für was anderes vorgeschlagen. Und dann hat mich tatsächlich der Herr Will zurückgerufen und meinte dann zu mir, Frau Loy, mir ist völlig klar, dass Sie keine Ahnung haben und das kriegen wir schon hin zusammen. Und das war so dieser Moment, dass er mich da wirklich aktiv dann nochmal ja überredet hat oder überzeugt hat und mir gesagt hat, wir finden auch was anderes, wenn das mit dem Internet nicht funktioniert. Wir haben ja noch mehr Bereiche. Das war dann eigentlich, also was gibt's denn Besseres, als irgendwo anzufangen, wo man im Prinzip erstmal keine Erwartungshaltung erfüllt, ja? Ja, und dann habe ich gedacht, ich versuch's mal. Und wie man es sieht, 5,5 Jahren, ich bin immer noch da.
Wollte gerade fragen, wann war denn das? In welcher Zeitraum hast du da angefangen?
Genau, also ich habe im April 2020 angefangen. Also mitten während Corona, was natürlich auch so ein bisschen schwierig war, denn tatsächlich, also die ersten Wochen habe ich allein vor meinem Laptop verbracht und halt mit Kollegen Videokonferenzen gemacht. Aber da muss man auch sagen, also bei uns im BeiLDA ist es so, dass jeder Bereich ist schon irgendwo für sich. Also natürlich Grundsatzfragen klären wir zusammen, aber gerade was jetzt so das Thema Webtracking und Cookies und Netzwerkanalysen angeht, also da bin ich die einzige Juristin im Haus, die sich damit beschäftigt. Ja, also das heißt, dass am Anfang war es natürlich sehr schwer. Praktischerweise war mein Mann auch zu Hause zu der Zeit, der technisch sehr versiert ist, mittlerweile auch sehr viel über Datenschutz weiß, der mir dann das erklären musste, wie funktioniert denn dieses Internet? Wie mache ich denn eine Netzwerkanalyse? Ja, also da haben wir so ein bisschen ja die Synergieeffekte genutzt. Und ja, genau. Und in den letzten 5 Jahren, glaube ich, ja, habe ich das ganz gut begriffen, wie das funktioniert. Und ja, bin sehr zufrieden, dass ich mich damals dafür entschieden habe.
Mir gehen direkt tausende Sachen auf. Also erstmal nur mal für alle anderen. Ich habe es jetzt auch gerade, ehrlich, der Fairness halb, aber während du geredet hast, auch noch mal kurz nachgeguckt. Also das BeiLDA in Bayern sitzt eben nicht in München, sondern sitzt in Ansbach. Also nicht so weit, also 41 Kilometer, wie wir jetzt wissen, entfernt von Nürnberg und nicht 40 Kilometer entfernt von Nürnberg. Das war mir auch nicht bewusst vorher, dass ihr nicht in München sitzt, also nicht so zentralisiert da seid, sondern dass ihr da auch in der Peripherie seid. Und das andere ist jetzt wollen wir jetzt hier nicht irgendwie die ganze Zeit über deinen Chef reden, aber das hat natürlich auch eine gewisse Form von Führungsfähigkeit, wenn dann jemand sagt, der ja selber erst frisch in dem Job ist, pass mal auf, mir ist klar, dass Sie davon noch keine Ahnung haben, aber ich bin von Ihnen aus dem Vorstellungsgespräch so überzeugt, dass wir das gemeinsam gerockt kriegen.
Ja.
Das ist ja mal ein Statement.
Ja, also wie gesagt, ich fand es einfach schön, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil ich glaube, wenn man sich so einen klassischen Behördenleiter vorstellt, ja, also zumindest das, was ich mir so vorgestellt hatte, hatte ich mit zu viel Empathie auch einfach nicht gerechnet, ehrlicherweise, ja. Mhm. Und dieses Gefühl, was er mir vermittelt hat, auch dieses, wir finden eine andere Lösung, wenn es nicht funktioniert, ja. Was einem ja auch ein bisschen diese Sorge nimmt am Anfang. Und also gerade, wenn es auch die erste Verwendung ist, die man dann ja hat im Staatsdienst, also das hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten muss ich vielleicht noch sagen, also Ansbach ist tatsächlich, da ist auch mehr angesiedelt. Also da haben wir auch die Landesanwaltschaft zum Beispiel sitzen, haben wir auch ein Verwaltungsgericht und die Regierung von Mittelfranken. Also da gibt es durchaus mehrere Verwendungsmöglichkeiten. Von daher ist Ansbach immer ganz beliebt. Ja, aber wie gesagt, das hat mich damals auch sehr gefreut. Und ich muss auch sagen, also diese Unterstützung habe ich auch weiterhin immer erhalten. Ja, um an der Stelle meinen Chef auch nochmal zu loben. Also wie gesagt, das hat auch immer wunderbar funktioniert. Da auch, ich habe ja dann tatsächlich noch ein 4. Kind bekommen, weil ich dachte, jetzt probiere ich das auch mal so auf die klassische Weise, während man arbeitet, ja, um mal zu gucken, wie das so ist. Und da muss ich auch sagen, also das hat auch wunderbar funktioniert, dass ich direkt nach dem Mutterschutz wieder einsteigen konnte, weil ich einfach komplett im Homeoffice tätig sein konnte und einfach die Möglichkeiten hatte, ja, weiterzuarbeiten, was für meinen Chef gut war und für unsere Behörde hoffentlich. Und letztlich auch für mich trotzdem für mein Kind da zu sein und jetzt aber nicht nochmal eine Pause einlegen zu müssen. Also von daher, ja, vielleicht auch an der Stelle noch das Lob.
Okay, gut. Jetzt sind wir mal so ein bisschen wieder im Hier und Jetzt. Jetzt bist du schon seit ein paar Jahren im BeiLDA, hast dich dort eingearbeitet, mithilfe der KollegInnen, mithilfe deines Mannes und so weiter und so fort. Was liegt denn eigentlich so tagtäglich auf deinem Schreibtisch? Was sind denn so deine Aufgabengebiete, deine Verantwortungsgebiete?
Ja, also ganz grundsätzlich ist das so der Datenschutz im Internet. Das ist so das auch, mit dem ich angefangen habe. Also da geht es darum zu sagen, ja, was findet eben auf Webseiten statt oder auch in Apps? Also dass ich auch Apps und Webseiten prüfe, wobei das wie alles andere sehr beschwerdegetrieben ist. Also natürlich, wir haben so die klassische Beschwerde, die Webseite setzt Google Analytics ein. Ich habe nicht eingewilligt. Machen Sie etwas, ja? Oder so in diese Richtung. Dann natürlich auch ganz viel Veröffentlichungen im Internet, also gerade Rezensionen bei Suchmaschinen oder sowas. Das habe ich relativ viel und dann natürlich ganz klassisch die betroffenen Rechte, also Kundenaccounts löschen, Auskunft zu suchen. Das ist ja im Internet auch nicht immer so einfach, wenn man oft den Namen natürlich nicht zuordnen kann und dann kommt jemand und sagt, ich war aber auf der Webseite oder sowas. Also das sind so die klassischen Standardthemen, sage ich mal, die ich habe. Da natürlich auch so ein bisschen dann immer auf europäischer Ebene. Also ich schreibe zum Beispiel an den Guidelines zu den Abo-Modellen mit, also Consent or Pay. da durfte ich auch schon an der Opinion, die es vom ETSA gibt, mitschreiben. Also das ist ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt und wo wir auch immer sehr viel Zeit investieren, um zu gucken, ja, wie funktioniert das denn mit diesem Geschäftsmodell oder kann das überhaupt funktionieren? Darüber hinaus habe ich aber natürlich durch den Bereich Internet auch relativ viel mit europäischer Zusammenarbeit zu tun. Wir haben in Bayern ja viele große Unternehmen, die ihren deutschen Hauptsitz in Bayern haben, aber eben nicht den europäischen. Was dazu führt, dass wir uns natürlich viel auch gerade mit der irischen Aufsichtsbehörde oder auch der Aufsichtsbehörde in Luxemburg auseinandersetzen müssen. Ich habe eine Zeit lang auch die Stabsstelle für europäische Zusammenarbeit geleitet, um einfach da auch, weil ich am nächsten dran war, das letztlich ja ein bisschen zu koordinieren und zu gucken, wo sind denn da die Punkte, wie kann man das effizient gestalten und damit arbeiten. Und genau, das habe ich aber abgegeben, nämlich als der Bereich Digitalwirtschaft gegründet wurde, weil wir einfach gemerkt haben, also diese Digitalrechtsakte, das muss man ja irgendwo einsortieren, ja. Natürlich die KI-Verordnung, das ist einmal bei uns technisch angesiedelt, aber bei mir sind dann eben die ganzen Rechtsfragen, wie denn das Zusammenspiel zwischen KI-Verordnung und DSGVO tatsächlich ist. Weil das merken wir, das kommt natürlich in vielen Fällen, also wir haben das gerade ganz viel im Beschäftigtenkontext, dass dann immer kommt, hier wurde KI eingesetzt, beispielsweise im Bewerbungsprozess. Oder dass man letztlich auch sagt, ich darf ein Tool in der Arbeit nutzen und das nutzt jetzt aber meine Daten für das Trainieren von KI. Ist das denn so in Ordnung? Also solche Fragestellungen. Und ja, oder auch der Data Act ist ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt. Da darf ich jetzt auch als deutsche Vertreterin zusammen mit einer Kollegin von der BFDI in Europa mich da an der Arbeit beteiligen, wie das Zusammenspiel zwischen DSGVO und Data Act aussieht. Und genau, das sind so ein bisschen ja die Sachen, die dazukommen. Und darüber hinaus habe ich ja noch die Pressesprechertätigkeit und Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, was heißt ja ganz klassisch Presseanfragen beantworten. Kann man auch immer nicht so einschätzen, wie viele da kommen. Also 90% meiner Arbeit sind, glaube ich, Presseanfragen zu WorldCoin, würde ich behaupten. Ja, also da hatten wir ja ein relativ großes Verfahren, wo es immer sehr viele Nachfragen auch weltweit tatsächlich gab. Aber an manchen Tagen gibt es auch keine Presseanfrage. Also das kommt immer sehr drauf an. Und dann natürlich das Schreiben von Pressemitteilungen, so ein bisschen auf die Homepage achten. Ja, und darüber hinaus, was wir versuchen alle eigentlich zu tun, natürlich Vorträge halten, Artikel schreiben, Podcasts aufnehmen und einfach ja ein bisschen beratend und unterstützend zur Seite stehen, um den Verantwortlichen auch zu helfen, den Datenschutz ja bestmöglich umzusetzen.
Aber das klingt nach einem sehr vollen Tag. Weiß deine Familie noch, wie du aussiehst? Also, was ich damit mit dieser leicht flapsigen Formulierung ausdrücken will, also der Plan, wenn ich das richtig ja noch im Kopf habe, der Plan von dir, nicht Anwältin zu sein und da nicht irgendwie 80 Stunden die Woche zu kloppen, sondern eben in der Verwaltung zu landen und das mit der Work-Life-Balance ein bisschen besser hinzubekommen, bei ja immerhin 4 Kindern. Hat das denn funktioniert? Also, so wie du es gerade gesagt hast, klingt das nach einem sehr vollen Tag für mich.
Ja, also sagen wir mal so, das kommt drauf an, wen man fragen würde, ja, ob man da jetzt meinen Mann fragt oder mich, aber ich glaube, nein, also grundsätzlich würde ich schon sagen, das hat funktioniert, also man kann schon irgendwann guten Gewissens auch Feierabend machen, das ist das Schöne, dass ich habe mir auch am Anfang gedacht, der Vorteil bei uns ist, es stirbt halt auch niemand, wenn ich meinen Laptop am Freitag zumache. Ja, also es gibt viele wichtige Fragen, die geklärt werden müssen, aber meistens sind es nicht so gravierende Fragestellungen, wie wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo im Bereich Jugendliche oder Soziales arbeitet oder öffentliche Gefahrenabwehr oder sowas. Also von daher, glaube ich, hat man da schon Glück. Und für mich ist, ja, das klingt jetzt auch ein bisschen so wie abgelesen und auswendig gelernt, aber für mich ist tatsächlich auch das Schöne, ich habe ja auch Spaß an meiner Arbeit. Mhm. Also das ist für mich auch dieses, also es stört mich nicht am Wochenende zum Beispiel dann noch irgendwas zu lesen, was mich einfach interessiert zu dem Thema. Oder gerade auch, was das Thema KI angeht, dass ich mich auch gerne mit anderen dazu austausche oder auch einfach nachfrage, wenn ich was höre. Oder dann auch, ja, bei LinkedIn zum Beispiel schaue, ob ich irgendwelche tollen Artikel noch finde oder sowas und dann auch meine Sunday Reads habe. Es stört mich nicht, weil es in dem Sinn keine Arbeit ist, sondern weil es mir einfach Freude macht, wirklich neue Dinge in den Bereichen auch zu lernen und mich da auch fortzubilden. Ja, und von daher empfinde ich das als gar nicht so störend. Ja, also es ist mein Hobby natürlich auch.
Jetzt sagtest du schon, dass es dir Spaß macht, neue Dinge zu lernen. Jetzt korrigier mich, aber jetzt gibt es ja in deinem Bereich quasi immer zwei Dinge, wenn man so will, zu lernen. Ob man die jetzt voneinander trennen kann, sei mal dahingestellt. Aber du musst dich quasi immer mit zwei Dingen beschäftigen. Mit der juristischen Seite auf der einen Seite. Okay, das ist dein Handwerkszeug, das hast du mal gelernt. Du musst aber eigentlich auch so ein bisschen ansatzweise die Technik verstehen. Du musst also auch dich im technischen Bereich kontinuierlich weiterbilden. Fällt dir das in beiden Bereichen gleich leicht oder interessiert dich mittlerweile die Technik mehr als das Juristische oder wie ist das bei dir?
Also sagen wir mal so, ich glaube, also das Juristische, ja, macht mir meistens noch ein bisschen mehr Spaß. Also auch das ist was, was ich niemals erwartet hätte. Wie ich vorhin schon meinte, ne, ich wollte immer eher was ohne Jura machen. Aber jetzt, also auch als zum Beispiel dann 2021 das TDDSG kam und ich mit an dieser Orientierungshilfe der deutschen Aufsichtsbehörden schreiben durfte, dieses wirklich mit juristischen Texten auseinandersetzen und einfach auch selbst eine Meinung haben und nicht nur das nacherzählen, was der BGH irgendwie seit 20 Jahren sagt oder sowas. Also das finde ich sehr, sehr schön. Das macht mir sehr viel Spaß und fällt mir auch nicht immer so leicht, aber es macht mir Spaß, mich da reinzuarbeiten. Und beim Technischen ist es immer so ein bisschen, also ja, ich sehe auch, man braucht das, weil ich finde, ich kann keine juristischen Bewertungen abgeben in den Bereichen, ohne dass ich das Technische zumindest grob verstanden habe. Also auch das ist bei KI auch so. Also da sollte man schon auch grob verstehen, wie so ein Large Language Model zum Beispiel funktioniert, ehe ich irgendwas darüber sagen kann, welche Risiken davon vielleicht ausgehen. Und das Technische ist für mich aber auch sehr viel Praktisches. Also ich habe sehr gerne Anwendungsszenarien, auch im Data Act zum Beispiel, dass ich mich dann auch mit Unternehmen ja auch eher so informell austausche in Beratungsgesprächen, nenne ich es dann mal, wo ich sage, Mensch, was macht ihr denn damit? Wie setzt ihr denn das um? Wie funktioniert denn das? Einfach, dass ich mir hinterher eine Meinung dazu bilden kann, weil ich manchmal merke, da bin ich schon noch ziemlich begrenzt, weil ich habe mit KI natürlich noch nicht so viel gemacht, ja, vorher. Und oder auch im Bereich Data Act, ja, wo liegen denn überhaupt die Probleme und was ist vielleicht nur das, was man, ja, was juristisch vielleicht spannend ist, wo ich sage, da kann ich jetzt Meinungsstreits drüber führen, aber mir geht es da schon sehr um die Praxis, also von daher finde ich das tatsächlich auch sehr interessant, wobei ich auch zugeben muss, also technisch, es ist irgendwo begrenzt, ja, also es geht immer zum gewissen Teil und ich verstehe die Grundzüge, aber irgendwann ist dann auch, wo ich sage, okay, mehr muss ich jetzt auch nicht verstehen, das reicht mir so und das frage ich im Zweifel einen unserer Techniker im Haus, ja.
Aber das eine geht ja auch nicht da ohne das andere. Also wenn ich den Sachverhalt nicht verstehe, kann ich ihn auch nicht juristisch bewerten. Ne? Insofern ist das ja notwendig. Aber jetzt hast du, also wenn ich das mal so ein bisschen flapsig zusammenfasse, du kommst quasi in diese Aufsichtsbehörde, hast mit Datenschutz bis dahin noch gar nichts am Hut. Ja, kommst in einer Zeit, in der nicht nur Corona die Herausforderung ist, sondern in der wir auch noch so ein bisschen in der Findungsphase von der DSGVO waren, ne? Waren ja gerade mal 2 Jahre quasi am Markt. Jetzt hast du dich inzwischen natürlich in die DSGVO, in Datenschutzrecht eingefuchst und jetzt kommen direkt so diese ganzen neuen fancy Abkürzungen, ne? CAA, DA und DORA und D und DGA und wie sie alle heißen und AI Act. Und du hast direkt quasi Bereichsleitung Digitalwirtschaft, das heißt weit über den Tellerrand des Datenschutzrechts hinaus. Auch dieses Einarbeiten, hast du gesagt, macht dir viel Spaß, aber siehst du da oder musst du da zwischendurch auch mal irgendwie stoppen und durchatmen und sagen, so was kommt denn jetzt noch an Digitalrechtsakt, was da immer noch mit verwoben wird? Also ist das, ich stelle mir das als eine sehr große Herausforderung vor, für jemanden, der jetzt nicht schon 20 Jahre Datenschutzerfahrung vorher auf dem Buckel hatte sozusagen.
Also ja, das sicherlich. Also man muss auch irgendwo mal abgrenzen. Also es gibt dann auch immer Themen, also das weiß auch mein Chef, wo ich dann irgendwo sage, also irgendwann muss ich vielleicht auch mal was hinten runterfallen lassen, ja. Und da muss man immer gucken, was ist gerade wichtig und natürlich dadurch, dass wir eben, wie ich schon meinte, auch sehr von den Beschwerden getrieben sind, muss ich natürlich auch schauen, wo liegen denn gerade unsere Beschwerden, wo sind denn da gerade die Schwerpunkte, wo muss ich jetzt einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit investieren, also das muss man natürlich immer abwägen und wo man dann vielleicht auch sagen muss, welche Rechtsakte, da muss ich nur wissen, was drinsteht. Hier Cyber Resilience Act zum Beispiel, sagt, da muss ich grob wissen, worum geht's denn da, was behandelt der, aber ich muss mich erstmal nicht vertieft damit auseinandersetzen, ja. Weil das ist dann sowas, wo ich sage, okay, das kann ich so ein bisschen an die Techniker abschieben, ja. Auch so die NIS-2-Thematik oder sowas, ja, dass man einfach grob eine Ahnung hat. Und das ist auch so, was ich auch merke, wo haben wir Beratungsanfragen vor allem? Und das ist natürlich KI und das ist der Data Act, ja. Und wo ich sage, okay, da arbeite ich dann natürlich mehr. Und ansonsten ist es auch wirklich sehr situationsabhängig. Aber ich glaube auch, manchmal ist es vielleicht ganz hilfreich, dass ich nicht schon 20 Jahre Datenschutz mache, ja. Weil manchmal, also das merke ich dann auch im Austausch mit Kollegen, die das schon länger machen oder natürlich auch mit meinem Chef, der das ja auch schon gefühlt immer macht, ja, mit dem Datenschutz, wo ich auch manchmal eine andere Sichtweise habe, weil ich das natürlich manche Regelungen oder manche Überlegungen direkt so sehe in dem Kontext der Digitalrechtsakte, ja. Und für mich fühlt sich das dann auch immer nicht so an, als ob das alles so gegeneinander arbeitet, sondern ich habe manchmal das Gefühl, ich sehe schon auch die Synergieeffekte und das, was man sich eigentlich darunter vorgestellt hat, ja, seitens des EU-Gesetzgebers, wie das funktionieren soll, weil ich die Probleme dann oft vielleicht auch ein bisschen ausblenden kann und mich mehr auf das aktuelle Geschehen konzentrieren kann. Aber wie gesagt, von daher, ja, weiß ich nicht, ob es so viel Unterschied macht. Und ich meine, Gesetze lesen, das ja, wie gesagt, ist das, was man irgendwo gelernt hat, ja, und dann einfach wirklich da so ein bisschen auf die Probleme zu schauen. Also ich finde, es ist durchaus unterhaltsam und man findet auch immer Sachen, wo man sagt, Mensch, das passt aber auch einfach toll, ja. Oder Probleme, die man vielleicht in der DSGVO hatte. Also ich denke da zum Beispiel daran, gerade im Internetbereich, die Problematiken, die man hat, dass Drittdienste eingesetzt werden und der Verantwortliche weiß meistens überhaupt nicht, was diese Drittdienste machen, ja. Also das ist ja so ein Klassiker. Oder dann kommt mit, ja, das geht dann halt an ein großes Werbenetzwerk und was dann passiert. Ja, das weiß ja keiner so genau. Und das ist so, wenn ich dann in die KI-Verordnung schaue, und da habe ich ja wieder das Problem, dass ich ja auch wieder Tools einsetze, die aus Drittländern stammen, wo ich dann sage, naja, das weiß ja auch wieder keiner. Und dann sage ich, aber guck doch mal, für viele Bereiche in der KI-Verordnung, gerade General Purpose AI oder auch bei Hochrisiko-KI-Systemen, da ist es eine Pflicht auch der KI-Verordnung zu sagen, dass tatsächlich der Anbieter das dem Betreiber auch mitgeben muss, dass der diese Informationen hat. Und dass man da dann auch ja gegebenenfalls die Möglichkeit hat, auch wenn man bei den Sanktionen ist, das so ein bisschen strafmildernd mit einfließen zu lassen, wenn ich das eben nicht habe, ja, wo ich sage, Mensch, sowas hätte ich auch gerne im Internet, ja, also und da sieht man dann schon die Punkte auch und ja, mag ich eher den lösungsorientierten Ansatz, dass das alles ein bisschen hilft, das besser umzusetzen.
Ja, ich glaube, das ist natürlich das, was alle Leute immer von einer Behördenvertreterin oder von einer Behördenmitarbeiterin wünschen, dass da quasi lösungsorientiert gearbeitet wird und nicht sanktionsorientiert gearbeitet wird oder dogmatisch gearbeitet wird, egal wie man das jetzt nennt. Jetzt habt ihr im BayLDA ja im Vergleich zu den anderen Bundesländern so ein bisschen auf der einen Seite den Vorteil, dass ihr nicht für die öffentliche Verwaltung die Aufsichtsbehörde seid, sondern euch wirklich auf die Privatwirtschaft fokussieren könnt. Umgekehrt kann man jetzt aber natürlich dann auch argumentieren, na, wenn ihr euch schon auf die Privatwirtschaft konzentriert, dann beratet sie doch auch bitte. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, naja, wir sind im Alltag dann doch sehr, sehr beschwerdegetriggert in unserem tagtäglichen Tun. Wie viel Zeit nimmt denn für dich im weitesten Sinne dieser beratende Aspekt noch ein für die Privatwirtschaft?
Also es kommt ein bisschen drauf an. Also rein beratend ist es schon so, dass wir das natürlich ein bisschen eingeschränkt haben. Allerdings haben wir gerade im letzten Jahr auch gesagt, wir müssen das wieder erweitern. Wir haben auf unserer Homepage auch ein eigenes, ja, also wenn man da auf Beratung gibt, da gibt es die Möglichkeit auch, sich zu KI beraten zu lassen und zu Cyberprävention. Einfach, weil wir gesagt haben, in diesen beiden Bereichen sehen wir einen ganz großen Bedarf. Also gerade KI, wir haben, gestern hat ja auch die Hamburger Behörde, Thomas Fuchs, etwas veröffentlicht dazu, dass wir immer noch keine Marktaufsichtsbehörde für KI benannt haben, wo man letztlich sagen muss, da gibt's keine Beratung an der Stelle. Das Einzige, was man eben hat, ist das, was die Datenschutzaufsichtsbehörden momentan machen. Und das war auch dann ein Punkt, wo wir gesagt haben, also wir Unternehmen, die in Bayern ihren Sitz haben, denen wollen wir helfen, dass sie das auch ermöglichen können, dass sie eine Möglichkeit haben und das eben nicht heißt, naja, aufgrund von Datenschutz können wir das leider nicht machen, sondern da wollen wir tatsächlich auch an Lösungen mitarbeiten. Und von daher beraten wir tatsächlich in dem Bereich auch wieder mehr. Und ansonsten, ja, also auch wenn es beschwerdegetrieben ist, ich finde auch in dem Bereich beraten wir, denn es ist nicht unser Ansatz, möglichst viele öffentlichkeitswirksame Bußgelder zu verhängen, weswegen man uns ja manchmal vorwirft, wir tun nichts, was ich jetzt so nicht sagen kann, sondern wir denken uns einfach, naja, es geht nicht darum, dass ich sage, ich habe am Ende ein hohes Bußgeld stehen, sondern das muss erstens alles in Relation gesetzt werden und zweitens geht es uns ja vor allem darum, dass es besser wird letztlich. Und das heißt, wenn ich einfach merke, es gibt Probleme bei einem Verantwortlichen, auf die ich aufmerksam werde durch eine Beschwerde, dann versuchen wir natürlich auch da darauf hinzuwirken, dass erstmal datenschutzkonforme Zustände hergestellt werden, ehe ich drüber nachdenke, ob ich jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleite oder nicht. Ja. Und ansonsten versuchen wir das natürlich auch und auch bei uns, unsere Hausleitung, auch viel durch Vorträge auf Veranstaltungen zum Beispiel. Also wir sind auch ja bei den ERFA-Kreisen oder wir haben ja auch mit dem BVD eine Kooperation. Wir machen in Nürnberg zusammen mit dem Museum für Kommunikation den Datendienstag an jedem ersten Dienstag im Monat, wo wir auch immer ein Thema aussuchen, was vielleicht auch so die breitere Bevölkerung ein bisschen interessiert. Und auch an verschiedenen anderen Stellen, dass wir einfach versuchen, wirklich beratend tätig zu werden, wo wir einfach einen möglichst großen Streueffekt haben. Also wo wir sagen können, wenn wir da auch vor Ort sind, wenn wir da einen Vortrag zum Beispiel zu einem Thema halten, dann bekommen das auch möglichst viele mit, um eben dem entgegenzuwirken, dass wir im Alltagsgeschäft nicht so viel Zeit dafür haben. Aber ich muss auch sagen, also wir bekommen Beratungsanfragen auch so und wir versuchen in vielen Fällen wirklich eine Antwort rauszuschreiben. Also gerade wenn es konkrete Fragestellungen sind. Was wir nicht machen, ist natürlich, wenn uns eine Anwaltskanzlei schreibt, also wir haben hier folgenden Sachverhalt, würden Sie uns bitte bestätigen, dass das auch Ihre Auffassung ist? Wo ich mir denke, naja, das könnt ihr jetzt auch selbst erarbeiten, ja. Also das ist was, da ist man vielleicht ein bisschen zurückhaltender oder so Pauschalanfragen. Ich möchte eine Webseite gestalten, was muss ich beachten? Weil das ist sowas, wo ich sage, das kann ich nicht leisten an der Stelle, sondern da kann ich dann auch nur allgemeine Informationen geben oder sagen, hier finden Sie noch was auf unserer Homepage, versuchen wir auch immer ein bisschen was darzustellen. Aber ich habe auch keine Schmerzen, auf die Webseiten von anderen Aufsichtsbehörden zu verweisen. Ja, also auch da muss man ja immer schauen, was gibt es schon. Es muss auch nicht jede Landesbehörde dann nochmal ein eigenes Papier zu Cookie-Bannern schreiben oder sowas, sondern wenn ich sage, Mensch, das aus Niedersachsen ist gut, dann verweise ich einfach da drauf und kann sagen, da hat man ja auch diese Hilfe. Also so völlig ignorieren tun wir auch die normalen Beratungsanfragen nicht. Kommt nur immer darauf an, wie ausführlich wir es beantworten können.
Okay,
gut. Aber da will ich ja kurz an der Stelle nochmal einhaken, wobei man ja auch wirklich lobend erwähnen muss, dass das bei LDA, wie ich finde, eine der Aufsichtsbehörden ist, die durchaus auch wirklich, wie du schon sagst, versucht zu beraten und proaktiv auch Informationen, ausreichende Informationen, auch mal ein Musterformular oder sonst irgendwas bereitzustellen, wie ähnlich wie das sie aus Baden-Württemberg zum Beispiel machen. Finde ich für mich immer positive Beispiele, wo man sagt, wir versuchen nicht nur zu sagen, was ihr nicht dürft, ja, was alles nicht geht, sondern wir versuchen es auch ein bisschen so zu kommunizieren und darauf hinzuwirken, dass ihr erfahrt, wie ihr es denn vielleicht machen könntet. Ja, das finde ich schon, kann man an der Stelle auch mal erwähnen, glaube ich. Denn das ist nicht der Normalfall bei anderen Aufsichtsbehörden, muss man sagen.
Ja, wir sitzen ja hier in so einem Land. Egal. Okay, gut.
Also ich glaube aber auch an der Stelle, also es wandelt sich aber auch. Und ich glaube, das ist übrigens auch was die Digitalrechtsakte natürlich beeinflussen. Also auch gerade, wenn man sich so Zielrecht von KI-Verordnung anschaut, wenn wir hier auch die Entscheidung des OLG Köln zu Metas KI-Training anschauen, dieses, wollen wir jetzt KI machen oder wollen wir es nicht? Ja, wo man sagt, also das merkt man an vielen Stellen, dass man vielleicht auch sieht, dass es andere Dinge gibt, die man auch ermöglichen möchte. Und ich glaube, das bewegt auch andere natürlich zum Umdenken vielleicht. Und bei uns ist es tatsächlich einfach so, dass es nicht unser Hauptziel ist, Dinge zu verhindern oder zu untersagen, sondern wir wollen, dass die DSGVO eingehalten wird. Aber das heißt auch nicht, dass man ja viele Dinge von vornherein untersagen muss.
Gut. Dann gehen wir mal so ein bisschen in eine meiner Standardfragen. Die Caroline Loy ist jetzt mal einen Tag nicht Mitarbeiterin des BayLDAs, nur für einen Tag, danach darfst du wieder zurück, aber einen Tag bist du nicht Mitarbeiterin des BayLDAs, sondern bist Kaiserin, Königin von Europa und darfst im Bereich des Datenschutzes, der KI-Verordnung, whatever, suchst dir aus, ein Gesetz oder Gesetze ändern, von denen du denkst, verdammte Axt, wer ist denn auf diesen Schmarrn gekommen? Wo würdest du denn mal ansetzen als Privatperson?
Also ich glaube tatsächlich, ich würde vielleicht gar nicht so sehr ändern, sondern ich würde mich um die E-Privacy-Verordnung kümmern. Da hängt leider mein Herz dran, dass ich mir so oft denke, ach, das wäre so schön. Und ich finde einfach die DSGVO, ja, technikneutral. Aber wenn ich mir anschaue, was auf den Webseiten passiert, als Privatperson auch, also das kann einfach davon nicht abgedeckt werden, weil das, was wir in der DSGVO an Vorgaben dafür sehen, das ist dazu gedacht, wenn ich 2 Dienste, 3 einsetze. Aber das ist ja nicht die Lebenswirklichkeit, die wir haben. Und als Privatperson frage ich mich, wer liest denn diese ganzen Texte, die hier gefordert werden von den Aufsichtsbehörden, weil es eben so in der DSGVO steht, was der EuGH ja dann auch bekräftigt, auch wenn der manchmal ja auch schon sagt, naja, ist vielleicht ein bisschen realitätsfern, dass jeder die Datenschutzinformationen liest und auch den Text in den Cookie-Bannern, dieses, dass man ein Verständnis dafür hat, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dafür fände ich es wichtig, dass man bei Diensten oder bei Praktiken, wo ich sage, das ist wirklich was, wo ich ein Problem damit habe, was wirklich Risiken hervorruft, dass man da klare Regelungen schafft, das von vornherein einfach zu untersagen. Also das ist, glaube ich, das, was mir wichtig wäre und auch einfach klare Regelungen dafür zu treffen, die an der Realität sind und die sich auch irgendwo daran orientieren, wie ist es denn tatsächlich? Und weil, wenn wir ehrlich sind, im Zweifel, also auch Consent or Pay, jeder drückt auf alle akzeptieren, weil man vielleicht nicht für jede Webseite ein Abo abschließen muss. Wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, ablehnen zu drücken, dann drücke ich das. Aber ich mache mir eigentlich keine Gedanken mehr. Also ich denke nicht drüber nach, ach, das ist eine Webseite, da finde ich es okay, wenn die meine Daten haben. Diese Entscheidung trifft doch keiner von uns, sondern das ist so schnelllebig letztlich, dass ich sage, ich klicke. Wenn ich alle ablehnen habe, dann klicke ich alle ablehnen. Wenn ich es nicht erwische, naja, dann habe ich es nicht erwischt. Aber was es letztlich auch für Folgen hat, das ist so für den normalen Nutzer, glaube ich, nicht so hilfreich. Und das vor allem nicht nur im Bereich Webseiten, sondern vor allem auch im Bereich Apps. Ja, da kommt auch so ein bisschen, ja, vielleicht durch, dass ich ja auch Kinder habe, die ja jetzt auch anfangen, einfach Apps zu nutzen. Und wenn ich dann sehe bei App-Prüfung, was da bei manchen Apps passiert, also da dagegen ist das alles harmlos, was wir auf den Webseiten haben. Also beim ersten Aufruf der App sind 1000 Dienste aktiv und natürlich geht's an die großen Anbieter und teilweise ist auch überhaupt nicht klar, was denn da weitergeht, ja, oder wie das dann auch eingebunden wird. Und gerade das, was dann auch Kinder eben auch nutzen können, also natürlich jetzt auch im Bereich Sport-Apps zum Beispiel oder sowas, wo ich sage, also das müsste man wirklich anders regeln, weil dafür ist meiner Meinung nach die DSGVO nicht gemacht an der Stelle.
Ja, die E-Privacy-Verordnung, sie wurde uns ja schon lange versprochen und
ja, gut. Das ist ja wohl endgültig vom Tisch.
Ja, das stimmt.
Ja, da würde ich mich auch drüber freuen, wenn es die gegeben hätte, weil du gibst natürlich recht. Also um einen Kollegen hier aus dem virtuellen Raum zu zitieren, natürlich lese ich mir Datenschutzerklärungen nur dann durch, wenn mir das jemand bezahlt. Ja. Also selbst wir Datenschützer machen das ja, ich habe in meinem Leben noch nie eine Datenschutzerklärung auf einer Webseite durchgelesen oder. Weil ich habe mir was anderes mit meinem Leben zu tun, als sowas zu machen.
Vor allem wird es ja jetzt noch besser, wenn wir dann noch die ganzen Vorschriften zum Data Act dann dazu haben, die dann so angeflanscht werden an die Datenschutzinformationen.
Und das gibt natürlich dann irgendwann keinen Sinn mehr, ne? Wenn wirklich jeder nur noch blind auf das Akzeptieren klickt, auf den erstbesten Button, der am ersten irgendwie aufleuchtet. Nun gut.
Wenn es ja schon auch einen Fachausdruck dafür gibt, dieses Klick-Fatigue, ne, dass man einfach sagt, so, wie kann ich es möglichst schnell wegklicken, damit ich die Informationen bekomme, die ich haben will. Ja, das führt, glaube ich, auch in die falsche Richtung. Meine Frage will ich so leicht abwandeln, die ich sonst immer an dieser Stelle stelle. Du bist ja, ich würde es mal so formulieren, nicht wegen, sondern trotz deines Lebenslaufs da gelandet, wo du gelandet bist. Also es war ja, wenn ich das so zusammenfassen kann, quasi mehr oder weniger ein Zufall, dass du bei Jura gelandet bist und jetzt aber ja deinen sicheren Hafen quasi gefunden hast. Und sagst, wenn ich das so raushöre, dass du sagst, das ist genau die Position, die ich mir vorgestellt habe und die ich mir auch für die Zukunft noch weiterhin vorstellen kann, trotz Datenschutz, trotz Technik und so weiter, habe ich inzwischen richtig Spaß dran gefunden. Das heißt, könntest du die Empfehlung geben, so nach dem Motto, man muss gar nicht so diesen extrem gerade ausgerichteten Lebenslauf haben, um dahin zu gelangen, wo man dann sich letztendlich wohlfühlt, sondern es ist durchaus auch nicht schlimm, wenn man mal links und rechts guckt oder vielleicht am Anfang ganz andere Vorstellungen hat und einfach auch mal Dinge macht, weil man halt eine Frist verpasst hat oder weil es dann gerade nicht anders ging, in Anführungsstrichen. Vielleicht wird ja was Gutes draus. Oder wie würdest du sagen, naja, es war im Rückblick doch schon ein bisschen fahrlässig von mir und ich habe einfach Glück gehabt?
Ja, zweigeteilt. Also zum einen, ja, also so ein bisschen esoterisch angehaucht, vielleicht bin ich schon der Meinung, dass irgendwie kommt man schon immer dahin, wo man sein soll. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Ansonsten würde ich rückblickend sagen, also wenn ich gerade auch, also ich bin bei uns auch für die Betreuung der Referendare zuständig im LDA, wenn wir welche haben, da bin ich schon manchmal beeindruckt. Also was die da manchmal schon gemacht haben, auch im datenschutzrechtlichen Bereich oder auch Kollegen, die hier auch schon im Podcast ja waren, wo ich sagen muss, wow, ja, das hätte ich auch gern gewusst und man hätte das Referendariat vielleicht auch mehr nutzen können. Für mich war das ja eher so wie kriege ich irgendwie die Zeit rum? Bis zum Examen, aber das hätte man wirklich intensiv nutzen können, wo ich mir denke, das wäre vielleicht ganz schlau gewesen, das zu machen. Ich hatte Glück, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin, aber ja, ich weiß nicht, ob das so der Weg ist, den man empfehlen würde. Und auch im Nachhinein ja auch so die Entscheidung, ein Kind zu bekommen im dritten Semester, das hätte auch schiefgehen können. Also das muss man auch ganz klar sehen. Ich bin froh, dass ich keine Tochter habe und der das nicht ausreden muss. Aber ansonsten, ja, ich glaube, es ist schon gut, wenn man eine Vorstellung hat, aber vielleicht auch, ja, dass, wenn man keine Vorstellung hat, dass es trotzdem gut werden kann und dass man trotzdem was finden kann, wo man sich dann letztlich wohlfühlt. Wobei man ja sagen muss, ich bin ja beim Innenministerium angestellt, also theoretisch muss ich auch irgendwann wechseln. Das heißt, ich bin nicht zwangsläufig immer beim BayLDA. Und ja, ansonsten überlegt ja die Politik wohl auch so ein bisschen, ob sie unsere Behörde abschafft, denn wir wären ja die einzige Behörde, die es bei einer Zentralisierung nicht mehr geben würde. Mhm. Was natürlich hoffentlich nicht so kommen wird, aber das ist eine andere Debatte. Aber ansonsten, ja, also es ist durchaus nicht in Stein gemeißelt, dass ich für immer jetzt beim LDA bleibe. Ja, aber ich glaube, wenn man einmal damit angefangen hat, also jetzt ist die Vorstellung, die ich früher hatte, so an so ein Wasserwirtschaftsamt zu gehen oder so ein Landratsamt, ja, tatsächlich ein bisschen schwierig, weil auch wenn man so dann, also man hat auch immer so einen Austausch mit anderen Juristen beim Innenministerium, wenn ich höre, was die so machen, ja, das sehe ich mich aktuell nicht so. Da mache ich schon lieber, was ich gerade mache.
Aber ich höre raus, dass du dir nicht mehr vorstellen kannst, zurück in die Anwaltschaft und zurück ins Insolvenzrecht zu gehen. Also selbst wenn du mal irgendwann in eine andere Behörde versetzt würdest, sofern es irgendwie möglich ist, wirst du schon dem Digitalrecht wahrscheinlich treu bleiben wollen, weil man, also habe ich es rausgehört, dass du schon da jetzt dein Herz da gefunden hast.
Also das auf jeden Fall. Wie gesagt, also Staatsdienst würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Ich meine, es muss ja auch nicht der Freistaat sein. Man kann ja auch Bundesbeamter werden, habe ich gehört. Ansonsten gibt es da ja vielleicht ein paar Behörden, die bald Stellen suchen.
Also in dem Bereich, wo was Digitalrecht und Datenschutz angeht, glaube ich, hast du, glaube ich, kein Problem, da irgendwelche Stellen zu finden, weil Bedarf mehr als ausreichend da sein sollte zumindest.
Ja, das glaube ich auch. Gut. Ja, jetzt mit so ein bisschen Blick auf die Uhr wollen wir mal langsam aber sicher auf die Zielgerade einschwenken. Du darfst gerne, wenn du magst, gleich noch das Schlusswort sprechen. Aber vorher möchte ich mich erst einmal bei dir bedanken, liebe Caroline, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Möchte mich aber natürlich auch bei unseren Zuhörern, Zuschauenden bedanken, dass sie sich ebenfalls die Zeit genommen haben, uns hier zuzuschauen, uns zuzuhören. Wie immer an dieser Stelle, wenn euch das gefallen hat, und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dann bitte seid so nett, gebt uns Sternchen, gebt uns Daumen nach oben. Wenn ihr eine Frage an die Caroline habt, dann schreibt sie hier unten in die Kommentare. Irgendwie kriegen wir das schon miteinander und untereinander kommuniziert. Und ja, Caroline, wenn du magst, dann darfst du gerne noch das Schlusswort sprechen.
Ja, lieber Marc, lieber Michael, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war für mich sehr kurzweilig, ich hoffe für euch auch. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich mich jetzt auf YouTube einreihen darf in eine Reihe von vielen bekannten Gesichtern, wo ich auch so ein bisschen selber Fangirl bin. Und ja, fühle mich sehr geehrt, dass ich heute da sein durfte. Vielen Dank.
Wir danken dir. Danke. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.